Backstage Burner.
Bullshit Stories von der Generation X zur Gen Z.
Moin Holger.
Moin Jörni.
Holger Alaf. Karneval steht vor der Tür.
Ja, Chakalaka, Alaf.
Chakalaka, Alaf. Wir sprechen heute über die Extremsportler des Karnevals und wir haben sogar eine Gästin da. Aber du hast was, und bevor wir dazu kommen, zur Tradition und überhaupt die Backstage-Stories über diesen Extremsport im Karneval, hast du noch was zu sagen? Wir hatten einen Kommentar, also mehr auf Spotify, aber einen willst du rausstellen.
Ja, einen ganz besonderen Kommentar von einem lieben Zuhörer, der jetzt schon seit mehreren Wochen bei uns Stammhörer sozusagen ist, und der wollte wissen, weil ihr wisst es ja, liebe Leute da draußen, euer Holgi Papolgi Verfolgi ist ja auch Dozent für Fremdsprachen, unter anderem Deutsch. Und er wollte wissen, wer, Holger, ist denn dein Lieblingsstudent aus dem aktuellen B2-2-Kurs? Und da musste ich gar nicht lange überlegen, fiel mir sofort ein, das war natürlich der liebe Mathieu. Grüße gehen raus an dich, Mathieu. Danke fürs Zuhören.
Moin Mathieu, unbekannterweise. Tag. Vielleicht haben wir dich ja mal als Gast. Heute, Alaf, habe ich ja schon gesagt, die Extremsportler, das könnten ja die Fünkchen sein oder sozusagen die Tanzmariechen des Karnevals, richtig?
Ja, also die müssen auf jeden Fall ordentlich, so wie ich mal gesehen habe, selber auch gut in Futter sein, damit sie diese ganze Energie aufbringen können, die sie da Abend für Abend auf der Bühne leisten müssen. So, ja.
Und für die anderthalb Menschen da draußen, die nicht wissen, was eine Tanzmarie oder ein Fünkchen ist, das sind natürlich die Damen, die mit einer Garde einmarschieren und auf der Bühne, ja, halt Höchstleistungen vollbringen, also tanzen vor den ganzen, meistens, ja, Jecken, Jecken
und ordentlich Stimmung machen. Ja,
genau.
Da ist immer das Hallo sehr groß, wenn das Mariechen auf die Bühne kommt.
Aber früher waren es Männer. Das wissen jetzt nicht viele. Ich muss zugeben, ich wusste es tatsächlich auch nicht.
Okay.
Weil im 18. und 19. Jahrhundert haben wir das Militär persifliert und haben wirklich Männer als Fünkchen getanzt. Und das hat sich erst, also man hat halt hat Uniform angehabt und mit Marschmusik einmarschiert. Das war alles sehr militärisch. Und erst am Ende wurden die Männer dann zu Frauen.
Mhm.
Also es war halt, das Ziel war halt, die Autorität lächerlich machen.
Ja, das preußische Regiment.
Genau. Und es im 20. Jahrhundert änderte sich da vieles. Dann wurden halt die Frauen übernahmen halt diese Rolle. Aber es war halt, ja, Stil statt Drill war das Motto.
Ja.
Und wichtig war, die Rolle wurde weiblich, aber die Uniformen blieben. Also die haben tatsächlich die Frauen früher noch in Uniform getanzt und nicht in diesen knappen Röckchen wie heute.
Ah, das wusste ich nicht.
Ja.
Also in Hosen.
In Hosen, genau.
Oh. Ja. Also, interessant. Meine Mutter war übrigens auch Gardetänzerin.
Nein.
Früher. Und als ich ein kleiner Junge war, und da war mein kleiner Bruder noch gar nicht auf der Welt, da war meine Mom so in den Endzwanzigern und ist dann wirklich immer von Prunksitzung zu Prunksitzung und hat dann getanzt, was für meinen großen Bruder und für mich immer ganz großartig war, weil wir dann zu Hause alleine waren und konnten uns sämtliche Filme nachts im Fernsehen angucken.
Ja. Herrlich. Dann haben wir festgehalten, dass im 18. Jahrhundert schon dieses Fünkchen entstand. Als Mann wandelte sich im 20. Jahrhundert dann zur Frau mit knappem Kostüm und ein, so das Highlight einer jeden Tanzgala eigentlich. Und so ein Highlight haben wir heute zu Gast. Wir begrüßen ganz herzlich Vera.
Hallo.
Ja, yeah, die Vera Passi ist da. Und wir wollen heute mal ihre Karriere beleuchten, denn eingangs hat der Jörni gesagt, das Funkenmariechen oder das Fünkchen ist ja nur eine von den Standbeinen von der Vera. Sie ist nämlich tatsächlich, wie wir gleich im Verlauf des Podcasts heute hören können, noch viel, viel mehr. Vera, schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Vera, bevor wir jetzt auf unsere spezifischen Fragen eingehen, stell dich doch einfach mal vor für die Menschen, die dich noch nicht tanzen gesehen haben. Wie kamst du dazu? Wer bist du und was machst du?
Also mein Name ist Vera Passi. Ich bin Schauspielerin und in dieser Funktion bin ich von Hölzchen auf Stöckchen zum Karneval zum Beispiel gekommen, also zur Büttenrede. Habe da jetzt meine Büttenredefigur Et Fünkchen. So sind wir ja quasi auch zusammengekommen. Die hat viele autobiografische Züge und mache aber außerdem auch noch Improvisationstheater und auch normales Theater, wenn man so will. Also ich spiele im Scala-Theater hier in Köln. Und ansonsten, was da so noch nebenbei auftaucht, das nehme ich auch noch mit. So kann man es beschreiben. Ich bin Hundemama, verheiratet und meistens glücklich.
Sehr schön.
Da hatten wir auch eine eigene Episode zu.
Zum Glück. Zum Glück hatten wir auch eine eigene Episode. Zum Glück hatten wir eine eigene Episode. Nee, zum Thema Glück, ne? Ja. Genau. Also, du hast eine ganz klassische Schauspielausbildung durchlaufen. Ja. Du warst, glaube ich, sogar von der Schauspielschule, die es jetzt leider nicht mehr gibt, eine der ersten Absolventinnen, richtig?
Oh, nee, das kannst du so nicht sagen. Ich war in der K-Stufe. Mhm. Und an der Arturo-Schauspielschule, wo ich gewesen bin, hatte jeder Ausbildungsjahrgang einen anderen Buchstaben. So, und ne, wenn du das mal von im ABZ durchrechnest, von A bis K, da gab es die Schule durchaus schon das ein oder andere Jährchen. Aber doch, doch, ich war recht jungfräulich dabei.
Aber jetzt bist du Fünkchen.
Jetzt bin ich jetzt Fünkchen, zumindest im Karneval in der Bütt. Aber nebenher, wie gesagt, auch immer noch im Scala und beim Impro-Theater und. Nur jetzt gerade aktuell ist es natürlich, das Fünkchen hat gerade Hochkonjunktur, Hochsaison.
Aber du tanzt auch.
Jein, ich tanze nicht mehr wirklich als Funke-Mariechen, das ist mehr eine Büttenrede geworden, aber da ist auch ein Lied drin und wenn eine Musik läuft, dann kann ich ja gar nicht ohne tanzen. Also das ist so mein Naturell, von daher.
Wie bist du denn auf die Kunstfigur Ed Fünkchen gekommen?
Das hing eigentlich damit zusammen, dass ich ja tatsächlich überlegt hatte, plötzlich in den Karneval einzusteigen. Und da hatte ich mich beworben beim Festkomitee Kölner Karneval, weil die eine Akademie haben, eine Rednerschule. Und da gesagt haben, also wir zeigen euch wirklich, wie das geht von der Pike auf und worauf es im Karneval ankommt. Und es ist tatsächlich, also der organisierte Karneval, das ist ein interessantes Unterfangen. Und ich bin jetzt schon seit, ich würde sagen, 5 Jahren dabei, also so 100% verstanden oder überblickt habe ich das, glaube ich, immer noch nicht. Also würde ich jetzt das, was ich so von mir gebe, auch ne, nur unter Vorbehalt würde ich das gelten lassen. Und da war direkt die Frage, irgendwie musstest du dich vorstellen, musstest du eine kleine Rede als Bewerbung schreiben und die einzige Figur, die mir einfiel, war das, was ich kannte. Und das war ein Funke-Mariechen sein, weil damit habe ich wirklich meine Jugend verbracht. Also als schon von klein an war ich in der Tanzgarde und im Karneval aktiv. Und dadurch kam eins zum anderen.
Dann wollen wir doch mal, Entschuldigung, bevor wir wieder auf deine Schauspielerei kommen, in der Scala oder im Scala, auf deine Vergangenheit gucken als Tanzmariechen. Weil das ist ja das, was die Leute im Saal immer sehen. Die Garde marschiert ein. Was war deine erste Tanzmariechen-Show? Kannst du dich daran noch erinnern?
Da war ich zu klein. Nee, aber das, also, wie alt war ich denn, als ich mit dem Tanzen angefangen habe? Also, ich tippe jetzt mal grob auf 7 Jahre alt.
Oh, okay.
Und bei uns im Karnevalsverein gab es zu dem Zeitpunkt eine Showtanzgruppe für die ganz Kleinen. Das waren die Tanzmäuse. Mhm. Von den Tanzmäusen ging man dann über in die Juniorengarde. Und wenn man irgendwann alt genug war, glaube ich, das magische Alter von 15 war, dann kam man schon in die Seniorengarde. Man hat dann auch irgendwann gemerkt, dass das vielleicht ein bisschen übertrieben ist und hat das Ganze Aktivengarde genannt. Aber das war so mein Werdegang. Also ich habe irgendwann bei diesen Tanzmäuschen im Showtanz angefangen und ich weiß noch, dass der erste Tanz, den wir getanzt haben, die Putzfrauen waren. So weit reicht meine Erinnerung noch.
Aber du hast ja getanzt, auch als deine Erinnerung dann einsetzte. Das heißt, es war ja eigentlich, die Ausstrahlung ist ja eigentlich genauso wichtig wie die Technik. Und bei der Technik kommt natürlich uns Zuschauern immer in den Sinn. Das ist ja wirklich Extremsport da oben. Wie oft hast du trainiert? Wie hart hast du trainiert? Oder wie oft in der Woche hattest du dann auch Auftritte?
Wir haben 2-mal in der Woche trainiert. meistens einmal unter der Woche und einmal am Wochenende. Das Training ging eigentlich immer so über 1,5 Stunden. Mhm. Und wie oft hatte ich Auftritte? Das ist wirklich eine schwierige Antwort. Wir hatten zum einen Turniere, weil ich war in einer Tanzgarde, die auch auf Turniere gegangen ist. Hier so eine klassische Kölner Garde, die ja mit dem Funkenmajor und der Funkenmarie und dann noch vielen anderen in der Garde auftritt. Die machen mehr nur den Sitzungskarneval, aber eben kein Turniersport. Mhm. Ich war eher in der Fraktion Turniersport. Und ja, wie viele Turniere hatten wir da? Das kam eigentlich immer so ein bisschen drauf an, aber ich würde mal so schätzen, so 5 bis 10 pro Saison. Und in der Session selber Auftritte. Naja, auf jeden Fall, auf jeder heimischen Sitzung, da schätze ich mal, das waren auch immer so 3, 4. Und dann noch die Vereine, die man besucht hat. Hm. An den Wochenenden war man dann viel unterwegs und das kann ich gar nicht zählen. Also da warst du, wenn nicht jedes Wochenende, aber jedes zweite, bist du da eigentlich gut unterwegs gewesen damals.
Waren deine Eltern auch im Karneval involviert?
Das schon. Hm. Dazu muss man die Story erzählen, dass wir damals so einen riesigen Gastronomiebetrieb gehabt haben, wo der Karneval drin stattgefunden hat.
Ich auch, yay.
Ja. So, ne? Und da haben meine Eltern, also mein Vater ist gelernter Koch, meine Mutter hat bedient, das waren die Pächter zusammen mit meinem Onkel und meiner Tante. Und die haben dann natürlich A, im Karnevalsverein mitgemischt, da wirst du ja, ne, wenn du so selbstständig bist, wenn du eine Firma hast oder so wie wir diesen Betrieb, dann bist du ja in allen Vereinen irgendwie, versuchst du Fuß zu fassen und so auch im Karnevalsverein. Also ich weiß, dass mein Vater so ein schickes Sakko und so eine Kappe hatte. Meine Mutter ist viel im Frauenkarneval aufgetreten, hat dann da auch Büttenreden gehalten oder hat so Playback-Auftritte gemacht. Also ich weiß, einmal hat sie von Renate Fuchs ein Lied gemacht, schwör ihr ein prima Ballerina und hat sich mit so einem Flaschenzug über die Bühne schaukeln lassen. Das war sehr lustig. Ich erinnere mich auch noch an den armen Mann, der sie da immer hoch hieven musste. Irgendwie, es war ein Wahnsinnsschauspiel. Also für sowas waren meine Eltern definitiv zu haben, ja.
Und das war dann quasi ganz normal Second Nature, dass du dann auch im Karneval aktiv warst.
Ja, von klein an. Absolut. Also die haben bei uns ja auch immer im Saal und auf der Bühne trainiert. Von daher habe ich das sehr früh tatsächlich gesehen. Das war ja immer schon sehr spannend, dazu zu gucken, wenn so ein Tanzmariechen irgendwie trainiert oder halt die Garde oder die Showtanzgruppe. Und da war ich Feuer und Flamme, da wollte ich mitmachen. Da hat meine Mutter oder mein Vater haben gar keine andere Wahl gehabt, als zu sagen, ja klar, gar kein Problem.
Du hast ja gerade die Turniere angesprochen, die kamen ja so in den 50er, 60er Jahren auf, diese Turniertänze auch als Gardetänzerinnen. Und da wohnen ja die Tänzerinnen zu Hochleistungssportlern. Wisst ihr beide denn den Funfact, woher der Spagat kommt? Das Markenzeichen eines jeden Fünkchens Tanzmariechens?
Nein.
Das war wirklich, es zeigte diese Beweglichkeit und Freiheit im Gegensatz zur Disziplin und militärischen Ordnung. Und da wurde der Spagat zum Markenzeichen der Tanzmariechen.
Ach.
Hast du den gern gemacht? Oder machst du den gerne?
Ja, ich mache den nach wie vor. Ich weiß nicht, wie mein Körper das hinkriegt, aber ich mache den nach wie vor. Ich möchte an dieser Stelle betonen, ich bin 44 Jahre alt. Ja.
Du siehst wirklich nicht so aus.
Danke.
Aber bei uns war das so, ich habe ja Kunsttouren gemacht, ne? Und bei uns, ich habe mit 8 Jahren angefangen und wir mussten als eins der ersten Sachen auch einen Spagat, ne? Quer oder längs. Und egal wer welchen Spagat als erster konnte, der durfte entweder einen Fußball oder eine Tafel Schokolade. Gab es bei euch auch sowas? Wer den ersten Spagat hinbekam, bekam dann eine Belohnung für?
Nee, da, also da kann ich ja... Ich bin ja auch irgendwie da so reingewachsen, ne? Also ich habe denen ja zugeguckt und dann gab es die ja schon. Dann konnten die ja die Sachen alle schon.
Ja, aber du musstest sie ja lernen.
Ja, ich musste sie lernen, aber ich glaube nicht, dass ich dafür was gekriegt habe.
Aber nochmal.
Also außer Lob und Anerkennung und...
Also ja, immer.
Ne? Aber Schokolädchen, da kann ich mich nicht dran erinnern. Ne?
Also ihr habt einen Fußball bekommen als Belohnung?
Ja.
Geschenkt bekommen?
Ja, klar.
Ein Fußball.
Ja, Hochleistungssport, ne? Wenn du viermal die Woche trainierst, so ein Fußball. Aber ich habe eine Schokolade genommen, also. Krass, Fußball hat mich nicht interessiert.
Das wärst ja auch nicht beim Tonen gewesen.
Genau.
Vielleicht wollten die, vielleicht haben die insgeheim gedacht, Holger, hör mal da mit dem Tonen. Hier, nimm den Ball.
Verpiss dich. Ja, nimm den Ball, aber geh.
Ja,
ja, herrlich.
Aber du hast das Training angesprochen, ja, was ja extremst wichtig ist, weil du hast gesagt, ihr habt viermal die Woche Auftritte gehabt.
Ja.
Ungefähr.
Ja.
Das ist ja wirklich heftig. Also da ist natürlich die erste Frage, wie kollidiert das mit der Freizeit? Und zweitens, was ist beim Training denn am anstrengendsten? Und was machst du, wenn du mit Muskelkater auf die Bühne gehst? Wie gehst du damit um?
Also was das Anstrengendste am Training ist, ist sicherlich... also ich meine, ne, wenn du da in diesem Gardetanz unterwegs bist, dann hüpfst du ja die ganze Zeit. Du marschierst, du hüpfst. Es gibt ja kaum eine Minute, oder Sekunde, Minute wäre ja schön, eine Sekunde, wo du mal wirklich irgendwie stillstehst. Und das fängt beim Aufwärmen an. Also wenn du versuchst, deinen Körper jetzt ein bisschen warm zu kriegen und dann da schon hüpfst, wie so eine arme Irre, du hast dann so einen Moment Entspannung, wenn es in die Dehnung geht, ne, damit du das überhaupt schaffst, ins Spagat zu kommen oder bei der Beinwurfreihe dein Bein an den Schädel zu schmettern.
Beinwurfreihe ist, wenn ganz viele in einer Reihe stehen und dann immer diesen...
Ja, genau.
Wieder, wie heißt das, Cancan in Frankreich?
Cancan, ja, der klassische, wo die Beine schmeißen, irgendwie auf Hochdeutsch. Ah. Ja, irgendwie so.
Beinwurfreihe, genau, ja. Und also das ist also tatsächlich so eine Beinwurfreihe ist auch tatsächlich, würde ich sagen, mit das Anstrengendste. Das haben wir manchmal geübt, da haben wir uns gegenüber gestanden und da musste die eine Seite 10 Beinwürfe und dann die andere 10 Beinwürfe. Und dann du wieder 10 und dann die wieder 10. Und das Ganze natürlich im Papp, 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 Papp Rhythmus so, ne? Und das ist sehr anstrengend. Also das ist wirklich, ja, wir haben so eine Trainingssession angefangen. Da haben wir uns erstmal alle getroffen und sind rundenweise um den See gelaufen.
Ja.
Um überhaupt mal so ein bisschen Grundkondition zu kriegen. Dann bist du zum Training gegangen, dann hast du dich aufgewärmt, hast deine Dehnungen gemacht und dann ging es darum, dass das jetzt A, in einem gewissen Tempo passieren muss, B, korrekt ausgeführt ist. Also bitteschön, gestreckte Füße, gestreckte Hände, Körperspannung und nicht vergessen, Lächeln,
das
lächeln,
war meine
lächeln.
Frage. Ihr müsst ja, das zweite Markenzeichen von Funke Mariechen ist ja dieses Lächeln.
Ja.
Wie macht man, wenn man außer Atem ist, wie lächelt man dann die ganze Zeit?
Man beißt sehr feste die Backenzähne aufeinander, also so habe ich es gemacht. Und manchmal hat man auch so Flüche drauf. Und das ist so also für die, die es jetzt nicht sehen können, ist ein sehr interessanter Gesichtsausdruck, den ich dabei mache. Und das ist deine einzige Chance. Und wenn du Muskelkater hast, ja, dann hast du halt Muskelkater, ne? Da musst du durch.
Mhm.
Und ich meine, wir kennen das auch, wenn du Muskelkater hast, die ersten paar Minuten, aber sobald du einmal wieder im Fluss bist, hast du den auch so ein bisschen vergessen.
Mhm.
Hinterher ist zwar dann nochmal schlimmer, als es vorher war, aber ist ja dann hinterher.
Und du tanzt jetzt auch nicht in Marathonschuhen, sondern es sind da in der Regel so irgendwas Stiefeletten oder so mit hochhackigen.
Wir hatten Gott sei Dank flache.
Flache.
Flache Tanzstiefelchen, auf denen wir getanzt haben. Aber ja, in gerade den Kölner Tanzgarden, in den Traditionschors, die haben sehr oft Absatzstiefel an.
Und machen den Prince dann auf der Bühne und dann stelle ich mir vor, dass Prince ja seinerzeit auch extreme Probleme mit dem Rücken hatte durch das ewige Tanzen in diesen Schuhen.
Ja.
Ist dann wahrscheinlich auch Tanzen irgendwann, wann ist das Limit erreicht, würdest du sagen?
Da kommt, glaube ich, immer ganz drauf an, wie du selber so veranlagt bist, weil es auch darauf ankommt, auf was für Bühnen hast du denn getanzt. Wenn du so eine schöne Bühne mit Schwingboden oder Holzboden hast, ist das wunderbar. Wenn du viel auf Asphalt oder auf Betonböden tanzen musst, dann sieht die Show so anders aus. Mhm. Das ist logisch.
Mhm.
Also bei mir hat es ein Leben lang gehalten. Ich habe jetzt keine körperlichen Spätfolgen vom Tanzen davon getragen. Ich habe aber durchaus Freundinnen gehabt, die halt irgendwann so mit 18, 19 gesagt haben, sie müssen aufhören.
Ah, krass.
Ich habe aber auch andere Freundinnen, die mit 18, 19 so dermaßen Rücken- und Bandscheibenprobleme gehabt haben, wo ich dann denke, so, ja, wer weiß, woran es jetzt gelegen hat. Ob es jetzt das Tanzen war oder halt leider eine Veranlagung, die du so mit dir mitschleppst.
Aber du hast gerade den Steinboden angesprochen, da würde ich gerne was einwerfen, bevor wir, weil ich finde dieses Training und das im Saal, diese Stimmung, finde ich ja total spannend, drüber zu reden. Steinboden, was ist denn für dich der Unterschied zwischen, oder was ist für dich schöner, im Saal bei Veranstaltungen zu tanzen oder mit einer Garde durch die Straßen zu gehen und da zu tanzen? Was ist der Unterschied und was machst du lieber oder hast du lieber gemacht?
Im Saal auf der Bühne, wenn du weißt, dass die Leute dir definitiv zugucken. Das ist so der Moment, da weißt du, jetzt muss ich hier präsentieren, jetzt muss ich liefern, jetzt müssen wir alle liefern. Das ist eine Mannschaftsleistung in dem Moment. Und wenn du auf der Straße unterwegs bist, wenn wir im Rosenmontagszug bei uns im Dorf mitgegangen sind, war das natürlich auch toll. Aber da haben sich die Leute ja auch nicht interessiert. Da warst du ja mit deinen Mädels und konntest Kamelle schmeißen und hat's Spaß an der Freude. Das war dann natürlich auch toll. Das war ein tolles Erlebnis. Aber wenn es ums Tanzen ging, dann ist definitiv die Bühne der Ort der Wahl.
Ist denn mal das Publikum, wenn du sagst, ey, wir kommen auf die Bühne und geben alles. Gab es mal eine Situation, wo der Saal komplett eskaliert ist vor Begeisterung?
Regelmäßig.
Ja, immer Ja sagen, klar.
Immer Ja sagen. Ja. Ja, also das mit den Tanzgruppen, das, ne, die machen immer Stimmung. Ich meine, die Kölner Tanzgruppen haben das ja ganz oft, da singen die Mädels die Lieder, sind ja meistens so zusammengeschnittene Potpourris, Karnevalslieder, die nochmal in Richtung Marsch auch unterlegt worden sind, damit man auch besser drauf tanzen kann. Und dann singen diese Mädels das auch noch mit, wie die das machen. Also es ist mir ein Rätsel. Ich hatte ja schon Schwierigkeiten, 4 Minuten durchzulächeln. Aber die können das dann auch noch, während sie auch noch durch die Lüfte fliegen. Das ist der Hammer. Und nee, also ich glaube nicht, dass da mal jemand komplett ausgerastet ist. Außer vielleicht die eigenen Eltern. Ich glaube, das sind die Fans oder wenn gerade mal eine andere Tanzgruppe auch im Saal war, die rasten auf jeden Fall aus. Mhm. Ansonsten, ja, auf so Sitzungen gucken die Leute unterschiedlichen Sachen gerne zu. Die für die Tanzgruppen kommen, jubeln, wenn die Tanzgruppen da sind. Für die Bands.
Ich hab da eine lustige Geschichte. Ich habe gerade den Orden wieder den tierischen Ernst gemacht. Da waren ja auch, klar, Tanzgruppen da. Und da hat ein Kollege mir erzählt, er wäre auf einer Dorfsitzung gewesen. Da wäre die Bühne halt nicht so ganz so breit gewesen. Ja. Und die hätten den Vorhang nicht ganz aufbekommen. Und die Tanzgarde hat sich aufgestellt. Und zwar ein oder zwei Tanzmariechen standen tatsächlich hinter dem Vorhang, weil er nicht ganz aufging. Ja. Und die haben trotzdem hinter dem Vorhang, obwohl sie keiner sehen konnte, mit einer Inbrunst getanzt und mit dem Lächeln.
Ja.
Sind das die Gene oder sagt man dann, ach ja, komm, ich mach's jetzt für die Mädels. Eigentlich hätten sie auch nur stehen bleiben müssen.
Nee, das glaube ich dann Tänzerehre. Da machst du mit. Vielleicht denkst du auch, ne, du stehst hier hinterm Vorhang, aber der da vorne, schräg vorne in der ersten Reihe, der sieht mich. Für den tanze ich jetzt. Doch, da machst du schon mit. Aber wir hatten das auch. Wir hatten Auftritte, da war die Bühne viel zu klein für alle. Und da haben wir die Gruppe geteilt. Da hat die erste Hälfte des Tanzes Gruppe A und die zweite Hälfte des Tanzes Gruppe B. Da war dann dazwischen drin, war vielleicht mal ein Marschteil. Und dann haben wir vorher beim Training das so gebastelt, dass die einen wegmarschieren und die anderen aufmarschieren und dann konnten die weiter tanzen. Also so Tipps, Kniffe, Tricks, da wirst du erfinderisch. Hauptsache kannst tanzen.
Ich fand das immer total super in einem Laden, den meine Eltern hatten. Der hatte so ein Fassungsvermögen von 1500 Leuten und gerade zur Karnevalshochzeit war es natürlich immer bumsenvoll und klassevoll auch, ne? Und im Nebenhaus, das war das Jugendhaus, da waren dann die Räumlichkeiten, die Gruppenzimmer, waren die Umkleiden für die Garden. Und das funktionierte immer wie ein Uhrwerk. Also ne, so eine Veranstaltung dauert ja auch ein paar Stunden und da gibt es ja auch keine Leerlöcher, es sei denn, es gibt mal kurz eine wirkliche Pause. die auch als Pause deklariert ist, aber ansonsten geht es Schlag auf Schlag. Ja. Das heißt, für euch dann auch einchecken in den Veranstaltungsort, eingewiesen werden, wo sind die Garderoben, umziehen, auf die Bühne gehen, schminken, auf die Bühne gehen, ja, und dann wieder zurück und dann nach Hause gehen, oder bleibt man dann noch abends ein bisschen zusammen und lässt den Abend Revue passieren, oder wie ist das?
Also bei uns lief das immer so, wir haben uns am Anfang eines solchen Abends meist bei betreuenden Eltern zu Hause getroffen, von einer Freundin, die mitgetanzt hat. Da wurden wir alle geschminkt, da wurden wir alle ins Kostüm gesteckt. Und dann ging es meistens zum Auftrittsort, weil dann gab es ja vielleicht auch mehrere Auftrittsorte. Dann brauchtest du trotzdem die Garderobe, um deinen Mantel und deine Überziehhose und deine Überziehsocken und den Hut wieder aus der Schachtel wieder aufsetzen und so weiter. Nochmal den Lippenstift nachziehen, selbstverständlich. Das war dann wichtig vor Ort. Und hinterher, ja, du hattest ja deine Klötten alle bei deiner Freundin da noch liegen, hast du dich da auch wieder ausgezogen, weil da musste ja geguckt werden, sind alle Strumpfhosen heile geblieben, sind alle Spitzenhöschen heile und sauber geblieben, und ne, das musste ja dann alles irgendwie aufgeräumt werden. Das ist ehrenamtliche Arbeit von einigen, meist Müttern. Wir hatten tatsächlich auch eine Betreuerin, deren Tochter hat schon seit Jahren gar nicht mehr mitgetanzt, und die machte das immer noch für uns. Mhm. Ne, die sammeln die Sachen dann ein.
Wo du gerade Kostüme ansprichst, da kann man ja jetzt gut einsteigen. Früher, wenn du jetzt sagst ehrenamtlich, kann ich mir vorstellen, ihr habt die Kostüme selber gezahlt und selber genäht. Ist das richtig?
Wir haben, glaube ich, eine große Unterstützung vom Verein selber bekommen für diese Kostüme. Aber gewisse Teile hast du bestimmt hier und da auch selber bezahlt. So genau kann ich mich nicht dran erinnern. Das hab ja nicht ich bezahlt. Ne? Ich war ja da großer Nutznießer meiner Eltern. Aber es ist in den meisten Vereinen so, so höre ich das, dass das Kostüm, die Perücke, die Strumpfhose, die Stiefel erstmal gestellt werden. Mhm. Aber es gibt es sicherlich auch bei Showtanzgruppen zum Beispiel, höre ich das immer öfter, dass du dann da schon durchaus auch selber was dazu zahlen musst.
Weil bei den Garden, wir hatten eine Episode über Karneval, Alar von Hilau, Prostusau.
Letztes Jahr.
Ja, könnt ihr gerne nochmal reinhören. Ja. Da haben wir ja erzählt, dass die Garden, also Rote Funken etc., ihre Uniform selber zahlen und da richtig Kohle für ausgeben.
Ja, ja gut, das sind ja jetzt aber dann nicht zwingend die Tänzer, ne, die den Sport machen, sondern halt die, die im Livret gehen, weil sie halt diesem Verein, dem Chor, was auch immer angehören. Mhm. Das ist nochmal eine andere Story, weil das weiß ich, dass mein Vater sein Karnevalsoutfit auch selber gezahlt hat. Mhm. Also das steht auf einem anderen Blatt. Ich kann aber zum Beispiel auch die lustige Geschichte erzählen. Ich bin mit den Mädels, mit denen ich früher zusammen getanzt habe, nach wie vor in einer WhatsApp-Gruppe, ja, die beliebten WhatsApp-Gruppen. Und da ging erst vorige Woche ein Bild durch die Gruppe, dass in dem Ort, wo wir getanzt haben, die aktive Garde jetzt neue Kostüme hat. Das heißt, wann habe ich aufgehört zu tanzen? Ich schätze 2004. Mhm. Und da waren unsere Kostüme schon älter. Also als ich in die Garde reingekommen war, da hatten die diese Kostüme schon. Und die haben die jetzt locker bis 2024 oder 2025 durchgetragen. Vielleicht gab es mal Neuerungen, ne, wenn neue Mädchen dazu kamen und es jetzt mehr waren als im Vorjahr, musste natürlich Kostüme nachnähen, ist logisch. Wenn jemand aufgehört hatte, dann kriegt die nächste das Kostüm, sofern es denn passte. Aber ja, die waren über 25 Jahre alt jetzt dann.
Wow. Ja, Motten befreit.
Ja, jetzt haben die Mädels dann mal neue Kostüme gekriegt. Ja, weil sowas aber auch einfach wahnsinnig teuer ist. Ne?
Ja.
Ich wollte ganz kurz einhaken, fragen nach den Sachen, die du erzählt hast, dass du schon von jungen Jahren an sehr diszipliniert dann eben funktionieren musstest für die Tänze, Turniere, und zwar nicht alleine, sondern im Team mit vielen Leuten zusammen. Hat dir dieses Bewusstsein um Disziplin in deinem Beruf später auch geholfen? Und wenn ja, inwiefern? Zum Beispiel Lampenfieber, Vorbereitung für Auftritte oder das ganze Prozedere, dass es für dich nicht mehr so, sag ich mal, brutalst aufregend ist, dass du 10 Minuten vor nochmal aufs Klo musst oder so. Wie hat dir das geholfen, die Erfahrung, die du mit als Kind schon hattest, auf der Bühne zu stehen?
Es gewöhnt einen einfach dran. Also ich habe heute nach wie vor, kriege ich Lampenfieber. Also ist egal, wie lange ich das jetzt schon alles mache oder wie oft ich es noch machen werde. Ich habe immer vorher Lampenfieber. Mhm. Was ich aus der Zeit mitgenommen habe, sind dann einfach so Techniken. Ne? Wenn du kurz vor der Schnappatmung stehst, da musst du wohl tief ein- und ausatmen. Wenn du nicht atmen kannst, schmierst du dir japanisches Heilöl auf dein Handgelenk und schnupperst da dran. Wenn du dir das aus Versehen in die Augen geschmiert hast, musst du trotzdem weitermachen. Ich glaube, das trainiert einfach nur das Durchhaltevermögen und dieses Ding, dass du dich selber pushst, dass du das machst. Genauso wie mit dem Muskelkater. Wenn du Muskelkater hast, musst du einfach weitermachen. Hilft nichts.
Also mit dem Lampenfieber kann ich mir jetzt fast nicht vorstellen, so wie du hier im Podcast auftrittst, dass du irgendwo nochmal Lampenfieber hast, weil du bist ja so voll Energie und ach scheiß Mikrofone, interessiert mich ein Dreck, ich rede hier einfach frei Schnauze und also ich glaube nicht, dass du viel Lampenfieber hast, aber gut, zu den Kostümen nochmal, die sind ja wirklich auch sehr, sehr knapp. Die erste Frage ist, wurdest du oder wirst du ein anderer Mensch, wenn du ins Kostüm schlüpfst? Eigentlich kann ich mir die selber beantworten, weil die wirst du mit Ja beantworten.
Ja.
Und zweitens, sollten sich die, danke für die Antwort.
Immer Ja, Nein, Fragen stellen.
Der Podcast-Verlänger verkürzt sich um 30 Minuten. Und die zweite Frage ist, würdest du sagen, die traditionellen Kostüme sollten so bleiben, wie sie sind, oder sollten sich moderner weiterentwickeln?
Boah. Ich würde meine Kostüme vermissen. Das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung. Wenn wir jetzt das Thema anschneiden, wie Frauen generell im Karneval oder überhaupt wahrgenommen werden und
nö.
Ne, oh, pff, das ist so ein weites Feld.
Ja.
Also ich bin happy mit dem, was wir angehabt haben und ich gehe nach wie vor in einem solchen Kostüm auf die Bühne und trage es voller Stolz. Ja, sobald ich diese Stiefel anhabe und auf der Bühne stehe, stehe ich direkt in so einer Tänzerpositur. Ne, da ist wirklich so dritte Position und die Hände eingestützt, die Fingerchen feste zusammengeklemmt. Das geht bei mir ganz automatisch und da erfüllt mich auch, wenn ich das dann so bemerke, werde ich so direkt von Stolz und Nostalgie erfüllt und finde das ganz toll. Also wegen mir kann das gerne so bleiben. Aber auf der anderen Seite, wenn das einer anders haben möchte, würde ich sagen, ja, dann lass ihn doch. Ich weiß, als diese Diskussion bei Tonern war, ob die jetzt weiterhin in diesem Badeanzug gehen oder in so einem Ganzkörper-Morph-Suit.
Ja.
Da habe ich nur gedacht, ja, lasst sie doch machen. Hier muss für mich keiner in der Oberbutze irgendwie seinen Sport betreiben, wenn er gerne eine Short anziehen möchte oder lange Ärmel, lange Beine.
Ja.
Und bitte.
Ja. Ich habe die Diskussion auch nicht verstanden.
Ja.
Ja, ich fand es auch schräg.
Ja, das ist so meins. Ja. Also diese Diskussionen darum, das ist tatsächlich, wo ich denke, ist völlig unnötig.
Ja. Ich bin jetzt nicht am Laufenden, klärt mich mal auf. Oder unsere Hörer.
Also das ist eine alte Story, da ging es um Turnerinnen. Das war muss irgendwas so rund um Corona gewesen sein, so um das zeitlich so ein bisschen einzuschätzen. Und da haben die ersten Turnerinnen, waren es glaube ich, oder waren es nicht die Volleyballer, die Beachvolleyballer?
Es ging von den Tennisspielerinnen eigentlich aus und ging dann auf andere Sportarten über. Beachvolleyball kam und dann hat es auch die Turnerinnen getroffen.
Genau, die sind ja immer in so ganz knappen Outfits zu sehen. Die Mädels jetzt speziell. Bei den Jungs sind das normale
Trikots.
Shorts, Trikots, alles easy. So natürlich Tanktop. Körperbetont, ja. Klar,
muss ja.
Man will ja die Körperhaltung sehen, aber ansonsten, ja, langärmlich oder lange Hosenbeine. Und dann gingen die ersten Damen hin und wollten das für sich auch beanspruchen. Und dann gab's einfach Aufschrei. Das ginge so nicht. Und wenn die dann auf Turnieren waren, nehme ich mal an, gab es für das neu gewählte Outfit Punktabzug. Oh. Das ist, ja. Also wenn ein Kostüm, das gilt auch im Tanzsport, nicht korrekt sitzt, wenn ein Hut flöten geht beim Tanzen oder so, das gibt Punktabzug. Mhm. Deswegen wird da so penibel drauf geachtet, dass da ja alles ordentlich ist. Mhm. Sonst Kopf ab. Und so war das dann halt eben beim Turnen oder Beachvolleyball, welcher Sportart auch immer, genau so ein Thema. Das geht doch nicht, dass die plötzlich was anderes anhaben. Doch, gar kein Problem. Du kannst nach wie vor alles sehen. Lass die mal. Die fühlen sich wohler so.
Ihr seid ja in diesen knappen Kostümen unterwegs. Das ist ja auch Markenzeichen der Fünkchen. Wie geht ihr denn mit, weil ich meine, Karneval, alkoholisiert, Männer, bla. Ja. Wie geht ihr denn mit Anmachen um? Ihr seid ja im Rudel. Schützt ihr euch dann selber oder gibt es da mal eine Klatsche?
Mir ist es tatsächlich und Gott sei Dank selber nie passiert. Ich habe es auch nie großartig mitbekommen, aber ich komme auch noch aus einer Generation, da warst du das tragischerweise eher gewohnt, dass dich mal so ein Mann, welchen Alters auch immer, irgendwie ungefragt in den Arm nimmt.
Na gut, das ist Karneval, da nimmt sich jeder in den Arm. Also,
ja, mit in den Arm nehmen meine ich jetzt natürlich auch auf Arten und Weisen, wo du denkst, irgendwie, Freund.
Alles klar.
Ne? Lässt du mal besser. Als Mädel kenne ich das gar nicht anders, da passt du immer aufeinander auf. Mhm. Und wenn du siehst irgendwie, da wird eine von deinen Mädels komisch belagert oder komisch angegangen oder du hast auch nur den leichtesten Hauch des Verdachts, dass sich deine Freundin da gerade unwohl fühlen könnte, du gehst da natürlich hin und dann ziehst du die Person aus der Situation auch raus. Gar keine Frage. Und das hätte mal einer versuchen sollen, an mir vorbeizukommen und meine Freundin. Also, da hätte ich aber mit EKG geantwortet.
Und ihr habt natürlich noch die Garde als Bodyguards um euch rum.
Ja.
Auf deiner Homepage kann man was sehr Schönes lesen. Das würde ich mal so transferieren als, du verstehst dich als klassische Dienstleisterin. Du möchtest den Menschen mit deiner Kunst einfach eine Möglichkeit schaffen, aus dem Alltag sich zu befreien und Spaß zu haben. Mhm. Und egal, ob das jetzt durch Fünkchen ist oder ob das durch Scala-Auftritte sind mit dem Ensemble oder mit dem Springmaus Impro-Theater. Und da möchte ich gerne noch auch mal drüber sprechen, denn was vielleicht die Hörerinnen und Hörer nicht wissen, die jetzt nicht aus den Breitengraden kommen, obwohl wir das Ensemble natürlich, glaube ich, mittlerweile deutschlandweit kennen, Springmaus-Theater.
Habe ich gemacht, ja.
Hast du gemacht.
Lange Zeit. Mhm.
Kannst du den Leuten kurz mal sagen, was ist das Besondere am Springmaustheater?
Also, möchte sagen, das Besondere ist das Improvisationstheater, weil ich zum Beispiel nach wie vor auch immer noch Improvisationstheater mache. Mhm. Im Business-Kontext, da habe ich ein eigenes Ensemble gegründet, das nennt sich Freestyle-Comedy. Da gibt es für Incentives oder Jubilarfeiern von größeren Firmen, die buchen sich das dann als Unterhaltungsakt. Wir machen in der Volksbühne hier am Rudolfplatz das improvisierte Musical It's My Musical. Und das Besondere am Improvisationstheater ist einfach, dass es aus dem Moment entsteht. Du kannst eine Idee haben von einem Ablauf des Abends, aber ich erkläre das immer, als würdest du dich zum Kartenspielen treffen. Am Anfang erklärst du jemandem die Regeln. Und danach ist jedes Spiel anders, weil du nie weißt, welche Karten kriegst du jetzt auf die Hand. Und du auch nie weißt, welche dein Gegenüber. Und aus dieser Kombination muss jetzt etwas entstehen. Und es wird es. Und da kannst du sogar in den Fritten stehen und nicht mehr weiter wissen. Dann ist das unterhaltsam. Also es gibt ein Motto bei der Improvisation, das heißt Scheiter heiter. Ne? Also wenn du daneben greifst, tu's voller Überzeugung, mach's deutlich, da greife ich gerade daneben, da weiß ich gerade nicht, was ich sagen soll, weil je mehr du das öffentlich machst, desto schöner ist es für alle Beteiligten.
Du kannst es ja dann auch so drehen, als wenn es geplant gewesen wäre.
Ach, das will ich dann gar nicht. Das ist wirklich, das ist das Schönste, wenn die Leute mitkriegen, das, da hat sie gerade nicht mit gerechnet. Wenn mein Kollege auf der Bühne irgendwas macht, irgendeinen Satz spontan raushaut, als Antwort auf das, was ich da gerade gemacht habe, und der mich damit tatsächlich schmeißt und zum Lachen bringt, dann haben wir da alle am allermeisten von. Und wenn, also mich ärgert das eigentlich eher, wenn dann hinterher einer sagt irgendwie, das war doch geplant. Ich so denke, was glaubst denn du, was wir uns für eine Mühe machen, einen Abend als improvisiert darzustellen und dann vorher zwei Drittel dafür gelernt haben?
Nein. Ja. Nein.
Und das Geile ist ja dabei, muss man noch sagen, ihr habt ja auch Live-Musik dabei. Dein Mann ist Schlagzeuger in der Combo. Und das ist ja auch noch ein Faktor, der noch mit dazukommt. Es ist nicht einfach nur, dass da Leute auf der Bühne stehen und improvisieren, sondern auch mit Live-Musik dabei. Mhm. Und ich habe eure Show mal gesehen. Es war kurz, nachdem man wieder unter Auflagen ins Theater durfte. Und wir kennen uns ja jetzt schon seit fast 20 Jahren irgendwie. Aber das ist wirklich immer großartig. Und ich muss noch was erzählen über die Vera. Stichwort Lockdown. Und wir hatten ja zu der Zeit auch einen Stammtisch über Zoom an einem Sonntag. Und dann gab es einen Sonntag mal eine Pause, weil du hast mit dem Nils zusammen, dem lieben Nils, Schauspieler auch und Clown und tausend Sasser, eine Live-Prunksitzung gemacht über Zoom. Mhm. Und wir hatten einen Zugangslink bekommen. Ja. Und ich dachte, ja komm, ich habe eigentlich Bock auf Stammtisch mit den üblichen Verdächtigen, 5-6 Leuten, die da immer dabei sind. Aber weißt du, ich klicke einfach mal drauf. Genau. Und dann pöppte der Monitor auf und ich habe nicht damit gerechnet, dass, ich weiß nicht, wie viele Leute da teilgenommen haben in der Konferenz, wie viele Hunderte, Dutzende. Und du hast es mit Nils zusammen moderiert und alle, die da zu sehen waren, waren kostümiert, waren in ihrem Wohnzimmer oder im Büro gesessen und wussten einfach, dass die einzige Möglichkeit, die wir haben, die ihr geboten habt, da eine Prunksitzung zu machen. Und ich fühlte mich als einziger nicht kostümierter so, wie der Typ, der auf einer Beerdigung plötzlich nackt dasteht, weil alle Leute ihm gesagt haben, das ist eine Nacktparty und dann sind aber alle angezogen. Aber ich fühlte mich halt, weil ich nicht kostümiert war, halt nackig so. Und ich war so befangen, dass ich war sehr gerührt darüber, was ihr da gemacht habt. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Das war mega.
Ja, das war einfach genau das, ne? Es war dieser unsägliche Zeitraum, der uns alle dazu zwang, irgendwie erfinderisch zu werden, um Dinge zu erleben, die uns so ein kleines bisschen Freude und Frohsinn schenken. Und ich selber wurde auch relativ kurzfristig gefragt, ob ich das denn vielleicht moderieren würde, weil es ist, in den Kreisen ist es absolut bekannt, dass ich durch und durch Jack bin. Also das ist was, ich bin da selber vorher nie auf die Idee gekommen, ich gehe jetzt in den Karneval und mache da eine Büttenrede. Da kam ich gar nicht drauf. Aber als ich gefragt wurde, hier hör mal, wir wollen ein bisschen Karneval feiern und wir haben uns überlegt, wir machen so eine Zoom-Sitzung, es sind alles Freunde und Bekannte und denen, die das dann weitererzählen, und wir bräuchten jemanden, der uns da so ein bisschen da durchführt. Da habe ich nur gedacht, oh ja, cool, super, endlich was zu tun, großartig. Und dann die Planung für das. Was können wir denn online machen, was durchaus auch auf der Bühne existiert und jetzt irgendwie anders dargestellt werden muss. Ne? So diese ganzen Ideen, die wir da gehabt haben und die dann halt einfach durch meine Moderation ineinander übergeleitet werden mussten. Das war ganz toll. Und da meldete sich dann nachher jemand und sagte, hast du gesehen, das Festkomitee sucht auf Instagram nach Leuten, die jetzt gerne in die Bütt gehen möchten. Und da war für mich der Moment, wo ich gedacht habe, das ist es, das mache ich jetzt. Und so nahm das Ganze seinen Lauf.
Das ist crazy. Durch den
durch
Abend?
Durch diesen Abend, ja.
Wie geil.
Weil ein Zuschauer gesagt hat immer, hast du das auch gesehen? Die suchen da. Meld dich da doch mal. Gute Idee.
Aber das Ding ist ja, jeder von uns kennt irgendwie Leute, die sagen, oh Mann, der Hubert, das ist so ein lustiger Kerl. Ja. Der kann das doch bestimmt auch und so. Der kann doch auch in die Bütt gehen und so. Ist aber nicht, ne? Du hast vorhin angesprochen, eingangs, das ist eben das Komitee und du hast dann eben deine Workshops bzw. dein Training dafür. Kannst du es mal irgendwie ein bisschen beschreiben, wie das abläuft?
Naja, also vorweg möchte ich sagen, wenn du auf die Bühne möchtest, findest du immer Wege. Immer. Weil da brauchst du nur die Pfarrsitzung bei dir im Ort, die noch handgemacht die ganze Sitzung zusammenstellt mit eigenen Kräften und bums, stehst du auf der Bühne und kannst eine Büttenrede halten. Und wenn du da der absolute Kracher sein solltest, dann wird da irgendeiner im Publikum sitzen, der wird sagen, hör mal, kannst du nicht auch zu uns kommen? Und so bauscht sich das plötzlich auf und zack, bist du im Business. In meinem Fall war das jetzt tatsächlich so, dass natürlich der Gedanke auch dahinter stand, zu sagen, ja klar, das könnte ein neues professionelles Standbein werden, denn ja, der Karneval ist natürlich auf dem, na, was heißt auf dem absteigenden Ast? Also es ist natürlich so, dass das alles komplett kommerzialisiert wird, in vielerlei Hinsicht. Ne? Und das hält mich auch nicht davon ab, hier und da Benefizauftritte zu machen oder auch mal für einen Appel und ein Ei auf die Bühne zu gehen. Aber im Großen und Ganzen ist auf der Bühne stehen nun mal mein Job. Mhm. Deswegen hätte ich da auch gerne Geld für. So. Mhm. Und was ich aber gelernt habe, indem dass ich zum Festkomitee gegangen bin, ist zum einen halt eben so ein paar Abläufe im organisierten Karneval. Natürlich auch Connections, Beziehungen. Und allein für diesen Einblick, den du bekommst, wenn du da in die Rednerschule gehst und dich mit anderen unterhalten kannst, die teilweise auch schon sehr viel länger auf der Bühne stehen oder genau wie du gerade erst anfangen und die ersten Anfängerfehler vielleicht erleben und durchleben, das ist da einfach dann ein gutes Tool, wenn du da in dieser Rednerakademie bist.
Ja. Du hast ja die, du hast jetzt auch die Fehler angesprochen irgendwie und du hast ja auch gerade gesagt beim Impro-Theater dieses Scheitern und wir heißen ja nicht umsonst Backstage-Burner, weil wir gucken hinter die Kulissen von Geschichten und wir sind uns glaube ich alle einig, dass Outtakes bei Filmen, Serien, im Fernsehen immer das Lustigste sind. Ja. Sag uns doch mal auf der Bühne, in der Bütt, als Tanzmariechen oder beim Impro, was sind deine lustigsten, brutalsten Pannen gewesen?
Also neulich habe ich auf der Bühne gestanden, habe mich also kurz ablenken lassen. Da ist jemand direkt vorne an der Bühnenkante langgelaufen. Man muss mal im Karneval auch sagen, ist natürlich sehr viel mehr Bewegung im Saal als jetzt bei einer normalen Theaterveranstaltung. Und da lief diese Person also schnack direkt vor mir, vor meiner Nase da lang. Und da bin ich darauf eingegangen, ganz Impro-Queen, wie ich ja bin. Nur um dann festzustellen, ich weiß gar nicht mehr, wo ich in meiner eigentlichen Rede gerade dran war. Und hatte komplett den Faden verloren. Ich wusste einfach gar nicht mehr, mein Gott, wo warst du? Was hast du gerade erzählt? Wie lange stehst du hier überhaupt schon?
Wer bin ich?
Ne? Und ich habe eine Rede, die ich in Reimform halte.
Oh, fuck. Oh.
Also habe ich bestimmt so eine halbe Minute lang in Reimform darüber erzählt, dass ich gerade überhaupt nicht weiß, wo ich dran bin.
Top.
Das war top. Mein Mann hinten an der Technik schwitzte plötzlich Blut und Wasser, weil der kennt meine Rede und wusste, das gehört da nicht dazu. Außerdem sagt sie in einer Tour, dass sie definitiv nicht weiß, wo sie gerade dran ist. Und dann kam dieser Moment, wo es mir plötzlich Gott sei Dank wieder ins Hirn schoss und ich wusste, haha, da warst du gerade. Und dann bin ich einfach da wieder eingestiegen und habe mir geschworen, nie wieder lässt du dich ablenken, nie, nie wieder machst du. Und das sind auch die Punkte, warum ich dann beim nächsten Mal wieder Lampenfieber habe, wenn ich auf die Bühne gehe. Weil ich weiß, beim letzten Mal ist was schiefgelaufen. Ich stand ganz alleine da. Ich musste ganz alleine da durch. Und das schürt dann doch Panik. Auch bei mir.
Aber du hast doch sicher für den Moment dann, wie du es gerettet hast, 10 Applaus gekriegt, oder?
Weil die Leute das gar nicht gecheckt haben. Das war... Ich bin so gut gescheitert.
Mega.
Ja.
Super cool.
Ja.
Und dann natürlich Scala, ist auch noch eine ganz wichtige Station. Ich glaube, das ist so ein Ritterschlag auch, oder was ist die weibliche Form von Ritter eigentlich? Ritterinnenschlag in Köln, wenn man im Scala-Theater spielt. Das machst du jetzt auch schon mehrere Jahre, ne?
Ja.
Ja.
Witzigerweise dank des Karnevals.
Mhm.
Denn der Ralf Borgatz und der Arne Hoffmann, die beiden Geschäftsführer vom Scala-Theater, waren zu dem Zeitpunkt Dozenten bei der Rednerakademie.
Aha.
Wir kannten uns tatsächlich ganz flüchtig schon vorher, weil sie auch bei It's My Musical mal zu Besuch waren.
Mhm.
Und als ich dann dieses Casting hatte für die Rednerakademie, das war auch per Zoom, hatte ich die Namen vorher auch schon bekommen. Moment mal. Und dann geht der Bildschirm an und ich denke, ja, tatsächlich, sie sind es. Die kenne ich doch. Da war die Wiedersehensfreude groß und dann haben wir da natürlich uns drüber kennengelernt, weil wir dann da an den Wochenenden häufig zusammensaßen und dann quatschte so und ach, wie geht's denn hier, wie geht's denn da? Und ja, und so fragten die dann eines Tages, ob ich mir nicht auch vorstellen könnte, im Scala-Theater zu arbeiten. Und für mich persönlich, ich hatte das direkt nach der Schauspielschule mal versucht, bin zum Scala-Theater hingegangen und gesagt, hallo, ich bin die Vera, ich bin gerade fertig mit der Schauspielschule, ich wollte mal fragen, braucht ihr Leute? Antwort war nein. Okay, danke, tschüss. Und dann bin ich wieder gegangen, in meiner absoluten Naivität, war ich nicht auf die Idee gekommen, mich da vielleicht danach irgendwann noch mal zu melden oder zu sagen, hier haben Sie meine Unterlagen, bitte kommen Sie auf mich zu. Ich finde Kölsches Lustspielhaus wahnsinnig spannend, ich möchte das unbedingt und gerne machen. Nee, da war ich einfach noch zu blauäugig.
Aber ihr redet jetzt oder du redest die ganze Zeit von, vielleicht habe ich auch gerade gar nicht aufgepasst, was ist noch mal die Rednerakademie?
Das ist das vom Festkomitee Kölner Karneval, die einem die Schützenhilfe sozusagen geben, wenn man im Karneval auf die Bühne möchte.
Das heißt, man kann tatsächlich, Holger und ich sagen, wir sind jetzt Pat und Patachon und wir gehen zum Kölner Festkomitee und dann können wir kostenlos an einer Rednerakademie teilnehmen?
Nein, es gibt einen Mitgliedsbeitrag im Jahr, der aber, ne?
Ja,
vernachlässigbar
ist. Ja, ist vernachlässigbar. Mhm. Und es würde ein Casting geben, da müsstet ihr zeigen, was ihr machen wollt, wenigstens einen Eindruck darüber vermitteln und dementsprechend würdet ihr dann dort vielleicht aufgenommen werden und dann dürft ihr zu allen Veranstaltungen, die das Festkomitee gibt, also da gibt es zum Beispiel auch Seminare zum Thema Social Media oder Vertragsrecht und all solche Dinge, und die darf man dann besuchen und unter anderem natürlich auch die Rednerschule, wo dann konkret an den Reden gearbeitet wird. Da kannst du deine Entwürfe, die du so hast, vielleicht neue Witze, ne? Und dann weißt du nicht so genau, hör mal, der zündet nicht so, der Witz. Und dann hören die anderen dir zu und dann wissen die, das liegt vielleicht am Tempo oder stell das nochmal um, erzähl den anders und dann hat der mehr Zug und auf einmal läuft das dann. So diese, also ich finde das immer wie so ein Kreativpool, ne? Wo du einfach Leute um dich rum hast und die Dinge schon mal so anteasern kannst.
Und die sind dann in Anführungsstrichen deine Manager und kaufen dich ein für verschiedene Sitzungen, richtig?
Nee, gar nicht. Also das ist wirklich einfach nur, um
zu lernen.
Zu lernen, genau. Und was es aber auch übers Festkomitee gibt, dass die so kleine Veranstaltungen machen. Das Festkomitee nennt es jetzt Bütt und Bands. Mhm. Da sind die in verschiedenen Kölner Kneipen und haben auch immer ein unterschiedliches Programm. Es muss auch nicht eine Kölner Kneipe sein, das konnte auch schon mal, also ich weiß, wir waren bei einer Kirmes, bei einer Schützenkirmes war die Veranstaltung. Dann ist also auch nicht zwingend in der Session, sondern eher davor. Und da werden dann auch Vereine eingeladen, direkt vorher angesprochen. Wir machen da wieder so eine Veranstaltung, kommt doch vorbei, guckt euch die neuen Talente doch mal an. Und dann wirst du auf solchen Veranstaltungen gefragt, kann ich mal dein Kärtchen haben? Und eventuell ruft dann nachher auch noch mal einer an und bucht dich dann tatsächlich.
Also es läuft genauso wie bei den großen Veranstaltungen, wo Bands dann für den Zweck auflaufen im Theater im Tanzbrunnen und dann quasi die Veranstalter ihre Zettel, ihre Laufzettel haben und machen dann ein Häkchen hinter Band XY oder in deinem Fall hinter Act XY und sagen, ja, wir wollen ein Fünkchen haben.
Es gibt ja im Karneval die sogenannten Vorstellabende.
Ah, stimmt. Mhm.
Da ist der größte Fehler, von dem ich, also Gott sei Dank, den ich nicht begangen habe, aber von dem ich dann erfuhr, dass er mir hätte passieren können. Denn ich als Bühnenkünstlerin, wenn ich das Wort Vorstellabend höre, würde ich sagen, ha, das ist eine Gelegenheit, da kann ich mich vorstellen. Und es gibt mehrere Vorstellabende von mehreren Verbänden. So zum Beispiel ist dieser Bütt und Bandsabend vom Festkomitee, ist ja auch eine Art Vorstellabend. Es ist unter Todesstrafe, so ungefähr, verboten, dich bei zwei unterschiedlichen Vorstellabenden zu bewerben.
Oh.
Also wenn du dich für einen Vorstellabend bewerben möchtest, bei einer der großen Vereinigungen, musst du da Mitglied sein oder du musst dich bewerben, Mitglied werden zu dürfen Und wenn die schon untereinander, die reden alle untereinander, ne? Das ist das, was wir Klümmel nennen.
Ja, ja.
Und wenn die dann schon untereinander erzählen, ah, bei uns haben die sich auch beworben, dann bist du schon durch. Also ich hätte ja noch gedacht, irgendwie so, naja, da bewerbe ich mich natürlich bei allen, weil irgendwo wirst du genommen und dann, wenn du bei zwei genommen wirst und du weißt, du darfst aber nur bei einer, da kannst du ja schon sagen, irgendwie, nee, tut mir leid, ich gehe lieber zu Gruppe A statt zu Gruppe B. Aber nein, dann sagt Gruppe A und Gruppe B, nee, dich wollen wir nicht. Du bist ja hier, hä? Auf verschiedenen Hochzeiten unterwegs gleichzeitig. So, aha, aber nicht.
Aha.
Also das, und das ist ein Punkt, das habe ich. Natürlich verstehe ich einen Abend, an dem sich die Künstler des Verbandes vorstellen, damit, oder so einer Vereinigung, damit die Literaten, so heißen sie ja, eines Karnevalsvereins, die sind für das Programm, was auf der Sitzung gezeigt wird, verantwortlich. Die haben das eingekauft und geplant. Damit du denen irgendwie zeigst, pass auf, wir haben die und die Tanzgruppen, die und die Redner, die und die Musikgruppen. Und wenn du deine Sitzung zusammenstellen möchtest, kannst du hier auswählen. Aber in der heutigen Zeit verstehe ich das ja auch eher so, wenn ich weiß, da ist die und die Tanzgruppe, die habe ich irgendwo gesehen, die finde ich super, dann rufe ich aber der Tanzgruppe an oder dem Redner oder der Band und will die bei mir haben. Und mehr ist ja als Veranstalter, so würde ich das sehen, aus meiner eigentlichen Comedian- oder Schauspielerfahrung heraus, ist ja ganz egal, wo genau der herkommt oder wo genau der anhängt. Ne, welches Management der hat oder ob der überhaupt eins hat. So, ich frage den, kannst du bei uns auftreten? Dann und dann, das und das ist das Geld, ist die Gage und dann guck ich doch, kommen wir ins Geschäft. Aber im Karneval gibt es da große Stolperfallen. Die versuchen die auch teilweise gerade so ein bisschen aufzulösen. Also gerade das Festkomitee hat gesagt irgendwie, nee, also für uns ist das okay, wenn du jetzt bei uns im Festkomitee bist, aber trotzdem auch noch zu einem anderen Vorstellabend gehen möchtest. Wir wollen das aufweichen, damit die ganzen Künstler halt eben auch mehr Möglichkeiten haben, sich zu zeigen, um engagiert zu werden. Aber nicht alle ziehen da gleichermaßen mit.
Wer setzt denn die Gagen überhaupt fest? Macht das dann die jeweilige Gesellschaft? Macht es der Künstler? Gibt es da wie im Fernsehen ABC-Umlautredner, Promis?
Ja, das gibt es definitiv. Und das macht in erster Linie macht es der Künstler. Also das ist auch so eine Sache, die haben wir natürlich in der Akademie besprochen. Gerade so als Anfänger, was nimmst du denn da? Aber weil es ja unter den Anfängern auch so Unterschiede gibt wie das ist der Hubert, ne, der so lustig ist und der will da jetzt anfangen. Der hat aber überhaupt gar keine Bühnenerfahrung bis jetzt. Der nimmt natürlich weniger Gage als ich, die ich gesagt habe, so, ich stehe jetzt ja auch schon seit 20 Jahren auf der Bühne, bin ausgebildete Schauspielerin. Das ist meine Gagenvorstellung.
Ja.
Die ist natürlich anders. Und je berühmter du bist, desto weiter geht die auch nach oben.
Ja, also, das ist klar.
Ja. Ne? Und du willst den Markt ja auch nicht kaputt machen.
Nee,
ja.
Nicht zwingend.
Das ist ein Marktwert, ne?
Ja. 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 Aber das wissen wir ja, wie das läuft. Ne? Mhm. Mit in der freien Szene oder egal in welcher Sparte das ist irgendwie. Irgendeiner kommt immer, der macht es für ein Apfel und ein Ei und der Nächste sagt dann wieder so, nee, sorry, meine Arbeit ist, da habe ich viel investiert, um überhaupt dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Und
mein Lebensunterhalt.
Ja.
Apropos, wo du bist, ich wollte noch mal ganz kurz einhaken. Beim Scala-Theater, wenn wir so den Bogen von Springmaus Impro und Scala-Theater, Volkstheater, hast du gesagt, das wird manchmal ja so ein bisschen von Leuten nicht so respektiert, so, ja, das ist ja ein Lustspiel,
ja,
und so, ne? Aber welche harte Arbeit dahinter steckt, das verstehen die Leute, glaube ich, auch gar nicht. Kannst du mal vielleicht den Unterschied zwischen Impro-Theater und eben dem harten, der harten Arbeit im Lustspiel, im Scala-Theater mal erzählen, mit Klipp-Klapp setzen?
Ja, so, im Theater habe ich ungefähr 2 Monate Probezeit. Da dengel ich mir persönlich bis zu 2 Rollen zeitgleich in den Kopf. Ich bin beim Scala-Theater auch noch die Regieassistenz. Ja. Ist dann so meine 3. Aufgabe während der Probenzeit. Und Da gehören dann ja auch noch Choreos dazu, zu den ganzen Liedern, die wir dann auch noch singen. Mhm. So. Und das Ganze festigt sich natürlich auch nach der Premiere dann noch, wenn du dann anfängst, so dich da wirklich einzubuchen. Beim Impro-Theater gehen wir relativ unvorbereitet auf die Bühne. Also beim Impro-Musical ist es nochmal anders. Wir treffen uns schon regelmäßiger, um Dinge zu proben, was aber dann zum Beispiel bedeutet, dass wir versuchen, Harmonien zu singen, aufeinander zu hören, auf die Musiker zu hören oder versuchen, verschiedenste Musikstile, die es ja durchaus bei Musicals auch gibt, uns einzuverleiben, damit wir einfach gut aufgestellt sind und wissen, was wir da tun, wenn wir an einem solchen Abend auf die Bühne gehen. Und Kreativität ist ja auch etwas, was man trainieren kann. Also zum Beispiel, indem man Ensemble-Wahrnehmung auch über Assoziationsspiele und so weiter macht, damit man auch lernt, wie tickt eigentlich gerade mein Gegenüber. Es gibt ja Menschen, die sind sehr witty und manche eher platt, aber alles hat seinen Reiz auf der Bühne. Und wenn du jemanden, der sehr witty ist und jemand, der eher so einen platten Humor, also es wäre dann zum Beispiel ich, mit auf die Bühne bringt, dann können das hervorragende Kombinationen sein. Ja. Ne? Und ja, also anstrengender finde ich tatsächlich so einen richtigen Theaterabend im Scala, weil der ja mit sehr viel Vorbereitung auch einhergegangen ist. Wobei jetzt halt eben so ein Impro-Abend auch nicht unbedingt unanstrengend sein muss, weil da hast du dein Bühnenbild vorher nochmal selber aufgebaut, du hast dich natürlich trotzdem geschminkt, du hast dich trotzdem in deine Klamotte geworfen und trotzdem vorher noch mit den Kollegen eingegroovt, damit du gleich eine schöne Verbindung auf der Bühne hast. Das ist schwer zu sagen.
Also das, also in meiner Welt fände ich Impro anstrengender als ein eingeübtes Stück. Weil beim eingeübten Stück kannst du dich anhand deines Textes entlanghangeln und beim Impro bist du ja lost. Ja. Also klar, es gibt diese Techniken, ne? Mhm. Du fragst jemanden und weißt ungefähr, was der antwortet, dann hast du vorher schon 3-4 Storys, die du machen könntest. Aber Impro finde ich immer noch die höchste Kunst.
Aber so eine Vorbereitung haben wir tatsächlich gar nicht. Ich finde das, viel anstrengender, wenn ich vorher schon 4 Eventualitäten im Kopf haben müsste und dann haut er doch noch einen raus und ich denke, Mist, jetzt habe ich die 5. Variante gebaut. Das bereite ich gar nicht erst vor. Da weigere ich mich. Da bin ich naturfaul. Das mache ich nicht. Also im Scala-Theater ist ganz, ganz toll, dass wir da eigentlich fast auch jeden Abend Momente haben, wo wir improvisieren. Wo unvorhersehbare Dinge passieren, wie neulich zum Beispiel, es gibt eine Choreo, da habe ich eine Gerte in der Hand und muss mit dieser Gerte Dinge tun und plötzlich hob ich mir selber die Perücke damit vom Kopf. Und der Perückenfall im Scala-Theater, der hat Geschichte, der ist legendär. Die Storys, die gibt, da war ich überhaupt noch lange kein Teil im Scala-Theater. Aber das Publikum johlt, wenn eine Perücke fliegt. Und ja, in dem Moment habe ich mir das Ding selber während des Tanzes vom Kopf gehoben und habe irgendwie gedacht, oh, wenn jetzt kannst du nicht einfach irgendwie rauskommen. Du bist ja mitten in einer Choreo. Und dieses Weitertanzen und die Perücke irgendwie wieder aufsetzen und irgendwie rauskommen, aber auch wieder reinfinden. Die Leute haben geschrien. Der Kollege lag an der Erde und das gehörte nicht zur Choreografie. Es war ein ganz besonderer Moment. Und nachdem das Lied und die Choreo erstmal vorbei waren, brauchten wir so einen kurzen Moment, um uns wieder zu fangen und dann wieder neu anzusetzen und weiterzumachen. Das war toll. Du bist da nämlich nicht alleine. Ja. Genauso, wenn wir bei Improvisationstheater auf der Bühne stehen, du bist da nicht alleine. Wenn ich mal wirklich nicht weiß, was ich damit anfangen soll, was mein Gegenüber mir gesagt hat, ist mein Gegenüber immer noch da und kann mir helfen, diesen Karren aus dem Dreck zu ziehen.
Vera, ein Tausendsasser hier. Du brennst für deinen Job, du brennst für den Karneval, du brennst für die Bühne. Trotzdem müssen wir natürlich auch fragen, was geht dir denn, wenn es denn so der Fall sein sollte, im Karneval oder auf der Bühne total auf den Sack?
Ich werde auch oft darauf angesprochen, ob es denn schwierig wäre, als Frau auf die Bühne zu gehen. Oder mir wird gesagt, als Redner hast du es schwer im Karneval. Als Frau hast es ja schwer im Karneval. Mit einer Reimrede hast es ja schwer im Karneval. Und ich selber denke dann immer so, ach so, das hat mir keiner gesagt vorher. Das wusste ich nicht.
Erzähl mir, wie schwer ich das habe.
Ja, ja, ne? Ja. Ich hab von Caroline Kebekus jetzt ganz toll irgendwie gelesen, die mal gesagt hat, irgendwie sie ist im Rahmen von Comedy gefragt worden, ob sie es denn nicht schwer hat oder wie sie als Frau auf die Bühne geht. Und sagt sie, also ich habe da auch lange drüber nachgedacht, aber ich habe mich entschieden, das Einfachste ist ein Fuß nach dem anderen. So. Und das ist genau das, was ich mache. Ja, es kann sein, dass ich vielleicht weniger Buchungen habe, als ich hätte haben können, wäre ich ein Mann. Das weiß ich aber nicht. Weil ich habe die Buchungen, die ich habe. Ich bin zufrieden, weil ich habe ja noch mal all meine anderen Jobs und das muss ich ja alles irgendwie unter einen Hut kriegen. Und das geht sich ganz hervorragend aus. Deswegen stellt sich nicht so diese Frage für mich, bin ich da jetzt erfolgreich oder nicht? Ich werde doch gebucht. Ne, ich habe tolle Erfolge, wenn ich in den Sälen bin. Ich kriege Lob und Komplimente hinterher und das freut mich. Ich bin auf vielen Sitzungen, die explizit zum Beispiel Flüstersitzungen heißen, wo dann klar ist, diese Sitzung ist noch darauf ausgelegt, dass hier definitiv Redner kommen. Das wissen die Leute dann schon, wenn die ihre Tickets kaufen, dass sie zu einer eher klassischen Sitzung kommen. Das ist alles im Wandel, das verändert sich. Es gibt diesen Partykarneval und es gibt viele Leute, die auf Sitzungen gehen wollen, um eine Band nach der anderen zu sehen. Das ist völlig okay. Und ein Redner, der da auf die Bühne geht, der hat es natürlich schwer. Weil in so einem Saal, wie gesagt, der ist eh immer mehr Unruhe, als es jetzt im Theater wäre. Und da muss, glaube ich, jeder für sich selber entscheiden, möchte ich das denn dann machen oder möchte ich das nicht machen?
Ja, ja, ich kenne ja auch viele Redner im Karneval und die sagen wirklich, also außer sie sind mega prominent wie zum Beispiel Guido Kanz, die haben es halt in Sälen halt wirklich schwer, weil halt davor ist Casala und dann ist halt alle stehen auf den Stühlen und dann muss man erstmal den Saal runterkochen und bis sie da mit ihrem Stand-up anfangen. Tausend Sasser, du brennst für deinen Job, haben wir jetzt alles schon gesagt, aber es gibt vielleicht unter unseren 2 Millionen Hörern, die wir jetzt haben, wahrscheinlich einige Mädels, die sagen, ach, Tanzmariechen, das wäre doch mal eine schöne Sache. Da habe ich jetzt mal Lust drauf. Und ich möchte auch die Beinchen schwingen und den kurzen Rock anhaben. Und was kannst du denen denn mitgeben? Würdest du jetzt empfehlen, Tanzmariechen zu werden? Und was müssen sie dafür mitbringen und machen?
Also was du mitbringen solltest, ist, glaube ich, definitiv eine gewisse Grundfitness oder Gelenkigkeit. Kannst du aber auch beim Machen lernen. Es gibt jedes Jahr, gibt's, kann man das Casting nennen, Vortanzen halt. Ne? Da laden all die Tanzgruppen laden ein. Alle sind heiß, neue Leute, Nachwuchs zu finden. Das ist ja ein ganz altbekanntes Thema. Und da kann man dann einfach hingehen. Und dann kann man mal mittrainieren. Und dann kriegt man eigentlich relativ schnell auch mit. Irgendwie, hör mal, ist da Talent vorhanden? Ist das ausbaufähig und dann nimmt die Sache ihren Lauf. Also das ist auch so eine Sache. Ich stelle mir das gar nicht so kompliziert vor. Ne? Einfach machen.
Cool. Dann werden Holger und ich jetzt gleich in die Stadt gehen und uns knappe Kostüme kaufen und werden dem Männerballett von Köln beitreten.
Wunder. Männer in Strumpfhosen.
Und das war Robin Hood, glaube ich.
Ja, genau. Aber vorher wollen wir der Vera auf jeden Fall noch schön Gelegenheit geben, ordentlich Werbung zu machen, sowohl für dein Programm als Fünkchen und natürlich auch die neue Produktion vom Scala-Theater, das Jörni und ich uns auch anschauen werden. Bitte sehr.
Ah,
ja, klar.
Und natürlich hast du It's My Musical auch noch bedacht. Das ist ganz wichtig.
Ganz genau, Entschuldigung. Ja.
Wenn ihr mich auf der Bühne sehen wollt, könnt ihr kommen ins Scala Theater. Das liegt auf den Ringen zwischen Friesen und Rudolfplatz. Aktuelles Stück ob Bleckefüß nor Kölle. Eine Hommage an 55 Jahre Bleckefüß. Sehr lustig. Ihr habt die Möglichkeit, in die Volksbühne am Rudolfplatz zu kommen. Da spielen wir das improvisierte Musical It's My Musical, nach euren Vorgaben, jeden Abend ein komplett neues Musical, das es so auch nie wieder zu sehen geben wird. Und ihr habt die Möglichkeit, euch Tickets für eine Karnevalssitzung zu kaufen, jetzt wahrscheinlich eher in 2027, wo ich dann auftreten werde. So oder so würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn er danach auf mich zukommt und sagt, wir haben den Podcast von Heucher und Jörni gehört und sind deswegen heute hierher gekommen. Das wäre natürlich ein Riesenfest. Da bedanke ich mich.
Geil. Das Fest werden wir mitnehmen und bedanken uns damit ganz, ganz herzlich bei unserem heutigen Gast Vera. Applaus. Yay. Und wir verlinken natürlich alle Veranstaltungsdaten bei uns, wenn du sie mir mailst, unter zum Beispiel unserer Adresse backstage.burner@web.de. Und wir würden uns natürlich auch über Kommentare, Likes und Abos freuen. Das erhöht immer unsere Reichweite. Und wir sagen danke, Vera. Es war uns ein inneres Blumenpflücken mit dir hier am Küchentisch im Südstadt-Fädel. Danke, Heucher. Und hast du noch was zu sagen?
Bye, bye.
Bye, bye. Bis demnächst.
Tschüss. Backstage Burner.
Bullshit Stories von der Generation X zur Gen Z.